Thomas und Petrus dürfen die Vergebung erleben. Sie dürfen spüren, wie gut Gott das meint. Die Botschaft von Zacharia ist genau das Gleiche. Gott meint es gut mit uns. Aber ab und zu, wenn wir ihm davonlaufen oder wenn sein Volk ihm davongelaufen ist, hat er Gerichtszeiten ankündigen. Auch der Zacharia musste harte Gerichtszeiten ankündigen. Manchmal mit Bewahrung, manchmal ohne Bewahrung. Oder nur beschränkte Bewahrung, vielleicht müsste ich es so sagen. Wir haben im Kapitel 9, heute kommt Kapitel 10 dran, Kapitel 9, zwei Kriegszüge gesehen, der von Alexander dem Grossen. Und in diesem Kriegszug ist Jerusalem bewahrt geblieben. Gott hat gesagt, ich bin selber wie eine Mauer um Jerusalem herum. Aber 200 Jahre später kommt der Antiochus Epiphanes, ein Seleukid, Griech, und hat Jerusalem angegriffen. Der Tempeldienst verboten, alles dort kaputt gemacht, was er kann, während fast 3,5 Jahren. Und dann ist er gestorben. Aber Gott hat Jerusalem bewahrt. Trotz diesen 3,5 schlimmen Jahren. Und noch einmal, 160 Jahre später, ist Jesus dort eingezogen. Und darum hat er es bewahrt. Und wenn wir jetzt heute hier schauen, wir sollen erbitten vom Herrn, das ist der Titel, und wir sollen wandeln in seinem Namen, das ist der letzte Vers. Meine drei Punkte seht ihr auch darauf. Wir sollen beten zum Herrn. Wir sollen erkennen, dass alles von ihm kommt und wir sollen wandeln in seinem Namen. Eigentlich ein schönes Programm, das wir da dürften machen. Und ich möchte eigentlich ganz gerne jetzt, dass wir den Text lesen. Zacharia 10, Versen 1 bis 12. Wir lesen das ganze Kapitel. Er bittet vom Herrn Regen. Zur Zeit des Spätregens. Der Herr macht Blitze und der Herr gibt Regengüsse jedem das Gewächs auf dem Feld. Denn die Teraphim haben leere Verheißungen gemacht und die Wahrsager haben Lügen geschaut und sie erzählen erlogene Träume und spenden leeren Trost. Darum ist das Volk fortgelaufen wie Schafe. Sie sind im Elend, weil kein Hirte da ist. Mein Zorn ist entbrannt über die Hirten und die Böcke werde ich strafen, denn der Herr der Heerscharen hat sich seiner Herde des Hauses Juda angenommen und hat sie hergerichtet wie sein Prachtross im Kampf. Von ihm kommt der Eckstein, von ihm der Zeltpflock, von ihm der Kriegsbogen. Von ihm kommen zugleich jeder Beherrscher, wird hervorgehen. Und sie werden sein wie die Helden, die den Straßendreck im Kampf zertreten. Sie werden kämpfen, weil der Herr mit ihnen ist. Und sie werden die Reiter auf den Kriegsrossen zu Schanden machen. Und ich werde das Haus Juda stärken und das Haus Josef erretten und werde sie heimkehren lassen, weil ich Erbarmen mit ihnen habe. Und sie sollen sein, als hätte ich sie niemals verstoßen, denn ich, der Herr, bin ihr Gott und will sie erhören. Und Ephraim wird sein wie ein Held und ihr Herz soll frohlocken wie vom Wein, ihre Kinder werden es sehen und fröhlich sein, ihr Herz wird sich freuen im Herrn. Ich will sie herbeirufen und sie sammeln, denn ich habe sie erlöst. Und sie sollen so zahlreich werden, wie sie einstmals waren. Ich werde sie zwar unter die Völker säen, aber in der Ferne werden sie an mich denken. Und sie sollen leben samt ihren Kindern und zurückkehren. Und ich werde sie aus dem Land Ägypten zurückführen und aus Assyrien sammeln und sie ins Land Gilead und auf den Libanon bringen, aber es wird nicht Raum genug gefunden werden für sie. Und er wird das Meer durchziehen mit Bedrängnis und die Wellen des Meeres schlagen und alle Tiefen des Stromes werden versiegen und das stolze Assyrien wird gestürzt und das Zepter Ägyptens muss weichen. Und ich will sie stark machen in dem Herrn und sie werden wandeln in seinem Namen, spricht der Herr. Ich liebe eine besondere Frage. Wie hat das erste Wort geheissen? Jetzt schauen die auch schon, ist beschissen. Ist klar, oder? Erbittet. Das ist auch der Dings von der Predigt. Der Titel, Erbittet vom Herrn. Der Titel von der ganzen Predigtserie heisst ja Sacharja, Ermahnung und Trost in der Endzeit. Der Mahnung ist, betet. Und da muss ich mich selber an die Nase nehmen. So ein bisschen mehr beten. Wir sollten beten, unbedingt. Erbittet, betet. Und gleichzeitig finde ich das ganz verrückt. Gott will sie Segen, sie Trost eben spenden. Und manchmal muss er aber ein Gericht schicken zur Umkehr, weil sie nicht umkehren wollen, weil sie nicht beten wollen. Und manchmal beten wir vielleicht zu wenig und manchmal folgen wir auch nicht ganz so gut. Und dann muss Gott irgendwie etwas machen, dass wir doch wieder zu ihm kommen. Aber wenn da steht, er bittet, dann macht mir das Mut. Wir dürfen bitten. Ich bin einverstanden mit denen, die sagen, wenn betest, tu zuerst danken und loben und anbeten. Das sollte immer am Anfang kommen, oder? Also bin ich überhaupt nicht dagegen. Macht das, ist schon gut. Zuerst danken und loben und anbeten. Wenn ihr immer daran denkt, umso besser. Ich denke nicht immer daran. Und dann fange ich an mit, oh Herr, bitte. Und dann kommen eben die Bitten, oder? Manfred Siebald hat ein Lied darüber geschrieben. Im Refrain heisst es, und wie es meistens dann so läuft, wenn meine Wünsche Schlange stehen. Das machen sie manchmal, wie sie wünschen. Sie stehen Schlange. Aber wir dürfen bitten. Wir dürfen erbitten. Und jetzt kommt hier, bittet um Regen zur Zeit vom Spätregen. Was? Der kommt ja sowieso. Wieso sollen wir jetzt für etwas beten, das sowieso kommt? Es hat es gegeben im Heiligen Land, dass der Spätregen nicht kommt. Gott aber ist Herr über das Wetter. Er entscheidet, ob der kommt oder ob er nicht kommt. Wir haben nur Gewohnheiten in Israel. Ja, es gibt den Frühregen und den Spätregen. Der Frühregen, der ist, wenn man ausgesagt hat. Und der Spätregen, der ist, bevor man ernten kann. Und wenn der Spätregen nicht kommt, dann vertrocknet es, bevor es reif ist. Und wir sollen lernen, es hängt alles von Gottes Segen ab. Entschuldigung. Weil wir sollen einfach beten, auch für das, wo wir das Gefühl haben, das ist ja selbstverständlich, das kommt ja sowieso. Eigentlich kommt nichts sowieso. Wie hat der letzte Vers geheissen vom Kapitel 9, wo so ein kriegerisches Kapitel war? Das ist wunderschön. Der geheissen, denn wie vortrefflich und wie schön ist es, Korn gibt's, das junge Männer und Most der Jungfrauen gedeihen lässt. Wunderschön. Gott schenkt das Leben. Er schenkt das Gedeihen. Ohne ihn wächst nichts, nicht einmal die Menschen. Wenn nicht mehr wächst, dann wachsen wir auch nicht mehr. Gott gibt das Leben. Er sorgt dafür, dass etwas geht. Und gerade in diesem Kapitel sehen wir sehr stark, wie gut Gott meint. Vers 5 zum Beispiel. Weil der Herr mit ihnen ist. Darum werden sie kämpfen und im Kampf siegreich sein. Sonst ging es gar nicht, weil der Herr mit ihnen ist. Und wenn wir die heutigen Nachrichten schauen, was jetzt gerade passiert in diesem Iran-Krieg, warum gibt es das Israel noch? Ist es gegen noch? Gegen sättige Übermächte? Das ist unmöglich. Weil der Herr mit ihnen ist. Es gibt keinen anderen Grund. Er hilft ihnen. Vers 6, weil ich Erbarmen mit ihnen habe. Er hat Erbarmen gehabt mit dem Thomas, mit dem Petrus. Es ist wunderschön, solche Sachen dürfen zu lesen und dürfen zu hören. Und mit uns, mit mir und mit dir hat der Herr erbarmen. Und darum sitzen wir hier heute Morgen. Darum können wir hier sein. Dürfen Gemeinschaft miteinander geniessen und dürfen auf sein Wort hören in aller Freiheit, weil er Erbarmen mit uns hat. Er will uns retten. Er will sein Volk heimkehren. Auch jetzt noch. Weil ich bin ihr Gott und werde sie erhören. Und falls du entmutigt bist heute Morgen, weil du denkst, mir hört er nicht mehr, dann darfst du wissen, doch, er hat Erbarmen mit dir, er wird dir hören. Nicht immer so, wie wir es erbitten und wie wir es gerade gern hätten, aber so, wie es dann gut für uns ist. So wird er uns erhören. Und jetzt gibt es da natürlich einen Übersetzungsfehler. Die die Bibel geschrieben haben und übersetzt haben, haben da einen Fehler gemacht, finde ich. Nein, nehmen das jetzt ja nicht ernst. Aber was schon heisst, weil der Herr mit ihnen ist, weil ich Erbarmen mit ihnen habe, soll es jetzt heissen, weil ich sie erlöst habe. Das heisst einfach, denn ich habe sie erlöst, ist ja das Gleiche. Gott erlöst. Er macht uns frei von Schuld. Und ich will mein Volk sammeln. Und sie sollen so zahlreich werden, wie sie schon einmal waren. Weil ich sie erlösen. Das ist ganz fantastisch, wie Gott da zu seinem Volk redet. Also, er bittet vom Herrn. Das finde ich noch wichtig, die nächsten Wörter. Vom Herrn. Es ist dann wichtig, zu wem man es bettet. Das kommt dann darauf an. Und jetzt kommt der zweite Vers und der ist furchtbar. Denn die Teraphim haben leere Versprechungen gemacht. Du kannst eben auch zu den Teraphim beten, das sind Hausgötzen. Wir kennen das von der Rahel, wo ihrem Vater Laban ein Hausgötz geklaut hat, wo der Jakob ist ausgezogen und hat den mit sich genommen, weil sie hat offenbar lieber zu dem Götz betet als zu Gott. Aber die Teraphim, was machen die? Leere Versprechungen. Und die Wahrsager haben Lügen geschaut. Und sie erzählen erlogene Träume und spenden leeren Trost. Hast du auch schon mal Trost gebraucht und Trost gesucht und leeren Trost bekommen? Weißt du, was das ist? Das ist zum Davonlaufen. Das steht im nächsten Vers. Oder noch am Ende von diesem Vers. Darum sind sie fortgelaufen wie Schafe. Sie sind im Elend, weil kein Hirte da ist. Und der Zacharia meint das sicher ein bisschen ironisch. Es wäre ja ein Hirte da. Gott ist da. Sie wollen nicht auf ihn hören. Sie suchen Hilfe bei den Teraphim und bei den Wahrsagern. Falls ihr das macht und ab und zu Horoskop lesen, hört auf damit. Das sind Lügen und das sind leere Versprechungen und das ist leerer Trost. Und weil Satan eben auch seine Macht hat, wenn es dich lustet, in die Horoskop zu schauen, wird es ganz sicher sein, dass sich 2, 3, 4, 5, 6 Mal etwas daraus erfüllt. Dann hast du das Gefühl, das hilft. Und mit dem weiss ich die Zukunft. Und dann weiss ich, ob ich den richtigen Mann oder die richtige Frau finde und ob ich reich werde und ob ich jetzt auch investieren oder erst später und was für Kabis auch immer. Oder? Und plötzlich geht es nicht mehr auf. Und dann geht es nur noch nicht sein. Warum? Satan ist ein Menschenmörder von Anfang an und der Vater der Lüge. Verlade ihn nie auf Horoskop. Lass das Zeug sein. Wir sollen bei Gott beten. Wenn wir hier zu diesen Teraphim beten und so, das fordert Gottes Zorn raus. Das steht im nächsten Vers. Mein Zorn ist entbrannt und jetzt bin ich froh, nicht unbedingt über das Volk, das sich zwar auch hat verführen lassen, manchmal schon auch, aber vor allem über die Hirten, über die falschen Hirten und über die Böcke. Ein Schafherde hat Leitböcke. Die können eben auch falsch führen. Die Hirten können auch falsch führen. Und da geht es jetzt um falsche Hirten, wo der Herr zornig wird drüber. Und über die entbrennt sie Zorn. Für mich sind Hirten so Leute in Führungspositionen. Fürsten, Könige, Priester, Propheten, Politiker, die können ohne Gott einfach führen und halt falsch führen. Böck, das sind eben Teraphim, Hausgötzen, Wahrsager und so weiter. Die führen auch, aber sie führen falsch. Mal etwas ganz Lustiges erlebt in jungen Jahren mit einem Freund, noch unverheiratet, beide waren wir in Lyon in Frankreich. Und dann sind wir in der Stadt spazieren mit einem Stadtplan und oftmals haben wir gesagt, aber jetzt müsste doch hier die Eisenbahnlinie in der Nähe sein. Und wir haben nie eine Eisenbahnlinie gesehen. Und nachher war aber so eine Brücke, wahrscheinlich ist diese Bahnlinie oben über die Brücke. Und unter der Brücke so Zelt. Und plötzlich kommt aus einem Zelt aus einer Frau, geschminkt wie verrückt. Und Ketteli und Sachen und Krönli und Zeug. Und ganz verrückt angelegt. Und hat uns angelächelt und gesagt, soll ich euch aus der Handlinie lesen? Dann haben wir gesagt, nein, wir suchen Bahnlinie. Dann haben wir ihr erklärt, warum wir nicht wollen, dass sie uns aus der Handlinie liest. Wir vertrauen auf Gott und nicht auf die Handlinien und schon gar nicht auf so Lügen, die sie erzählt. Ja, das kommt manchmal so auf einem zu. Willst du es gar nicht? Das kann sein. Und jetzt steht da auch wieder so etwas Schönes. Obwohl die verführen, dann sagt Gott, muss ich ein Gericht schicken. Und was macht er denn? Ich werde sie zwar unter die Völker sehen. Auf was wartet einer, der sagt? Der wartet auf Ernte. Also wenn Gott sein Volk unter andere Völker sagt, dann hofft er auf genau das, was wir schon gelesen haben. Er will sie zurückholen, er will sie wieder sammeln. Er will, dass sie in der Ferne einsichtig werden. Sie werden in der Ferne an mich denken. Und sie sollen leben samt ihren Kindern. Und zurückkehren. Das will die eigentlich. Gott will das Gute. Er schickt manchmal Gericht. Ja, das schickt er schon. Der Hosea sagt das auch ganz schön, was Gott eigentlich will. So lasst uns ihn erkennen, unser Gott. Ja, eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens. Und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Schön, dass die Wörter da wieder kommen. Regen und Spätregen. Gott will uns das schenken. Warum? Weil er es gut mit uns meint, weil er uns erlösen will, weil er Erbarmen hat mit uns. Darum, er will gut führen. Und das führt zum zweiten Punkt, dass wir erkennen, dass einfach alles von ihm kommt. Und da bin ich über einen Vers gestolpert, das ist ein ganz ekliger Vers da hier, finde ich. Und wenn man Kommentare liest, was ich ja gemacht habe zu Sacharja, dann könnt ihr da zu diesem Vers die verschiedensten Sachen lesen. Und ich finde, die haben alle zusammen recht. Das macht es noch schwieriger, oder? Der eine sagt, der Eckstein, das ist Jesus, der Zeltpflock, das ist auch Jesus, der Kriegsbogen, auch ein Bild auf Jesus. Und dass er jeder Herrscher lässt hervorgehen oder lässt verschwinden, steht auch auf Jesus her. Hat es mich gerade ein bisschen verrückt, viel auf Jesus. Es ist nicht falsch. Aber es hat mir einfach keine Freude gemacht. Dann habe ich gedacht, ja komm, also jetzt, was könnte es auch noch heissen? Verschiedene Kommentare angeschaut, ich bin nicht so verrückt schlau geworden daraus überall. Und plötzlich habe ich gedacht, eigentlich ist es ja wunderschön. Dass der Eckstein Jesus ist, wissen wir auch alle. Im Epheser 2,20 steht, unser Glaube ist aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Er ist der, der das Fundament der ganzen Glaubenslehre trägt. Du kannst ein super Theologe sein und die halbe Glaubenslehre auswendig oder die ganze kennen, aber wenn Jesus nichts bedeutet, hast du nichts verstanden, gar nicht. Jesus Christus, er ist der Eckstein. Dann ist das mit dem Zeltpflock. Und irgendwie habe ich dort am meisten Mühe gehabt. Und er hat gesagt, der Zeltpflock, und jetzt soll ich mir Jesus vorstellen. Das passt in meinem Kopf irgendwie nicht zusammen. Also, was ist der eigentliche Zeltpflock? Das ist eben ein Pflock. Das ist ein Masten. Das ist ein Pfahl. Das ist ein Pfeiler, eine Stütze. Etwas, das etwas Schwächeres hebt. Und plötzlich kommt mir Korinther in Sinn da. 2. Korinther 5. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt, in dem schwachen Zelt, wo einmal abgebrochen wird, seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Wenn wir dann einen Bau haben, der ewig ist, brauchen wir nicht einmal mehr einen Zeltpflock. Den habt ihr. Aber das Zelt jetzt brauchen wir einen Zeltpflock. Für mich ist das Wort Gottes. Das hat mich. Das stützt mein Glauben, an dem kann ich mein Glauben festmachen, an dem Pflock hebt mein schwaches Zeltli, das dann verhudelt werden könnte, wenn der Wind ein bisschen stark blaset. Aber der Pflock steht. Das Wort Gottes für mich ist das wunderschönes Bild von dem eigentlich. Der Kriegsbogen. Sehe ich eher den Heiligen Geist dahinter. Der, der uns Kraft gibt, in den Kämpfen zu bestehen. Ist jemand da drin, der im Glauben noch nie Kämpfe hatte. Dann verratet mir, wie ihr das macht. Ja, das haben wir, oder? Und dann brauchen wir Kraft vom Heiligen Geist. Wir brauchen seinen Beistand, dass er uns hilft. Und er will uns helfen. Und im Letzten von ihm, der die Beherrscherie und absetzt, Gott Vater, der Herr der Heerscharen, der die Macht hat über alles. Und so ist mir der Vers eigentlich etwas Wunderschönes geworden, so wie eine Zusammenfassung von der göttlichen Dreieinigkeit plus das Wort Gottes noch dazu. Jetzt Wort Gottes, wenn ihr Johannes 1 gut kennt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, dann weiss man, aha, Jesus Christus ist ja das Wort Gottes, also gut, der kann der Pfau hier das Wort Gottes auch Jesus darstellen. Ja, ja, kann er, ist gut. Mir hat es gefallen, da drin den ganzen Willen von Gott zu sehen. Alles, was er für uns ist, für uns macht und alles kommt von ihm. Und am Schluss habe ich in diesem komplizierten Vers einen Haufen Trost gefunden und gesagt, stimmt. Alles kommt von Gott, auf ihn wollte ich warten. Und das führt mich zum dritten Punkt, wandeln in seinem Namen. Da gehe ich gerade einen Gump auf den allerletzten Vers, hier. Der ist wunderschön übrigens. Die letzten Verse in den Kapiteln von Zacharia, habe ich wahrscheinlich auch schon erzählt, die sind besonders schön. Fast in jedem Kapitel ist der letzte Vers traumhaft schön. Ich will sie stark machen in dem Herrn und sie werden wandeln in seinem Namen, spricht der Herr. Das ist schön, das ist berührend und vielsagend. Gott will das machen für uns. Und jetzt sehen wir ab Vers 5 bis zum Schluss, jeder Vers fängt so mit einer Zukunftsform an. Sie werden sein wie die Helden. Vers 6, ich werde das Haus Juda stärken, das Haus Josef erretten. Ephraim wird sein wie ein Held. Ich will oder werde sie herbeirufen. Ich werde sie zwar unter die Völker säen, ich werde sie aus dem Land Ägypten zurückführen und vor Assyria Onograd. Und er wird das Meer durchziehen, das Völkermeer, und ich will oder werde sie stark machen. Aus Zukunft, das ist ein bisschen Zukunftsmusik. Für die Juden sowieso. Für uns ist viel auch schon ein bisschen Gegenwart. Gott will uns helfen. Er macht uns stark, wie ein Held. Er will uns herbeirufen. Jetzt könnte ich das ein bisschen missbrauchen, aber es wäre nicht einmal so ein starker Missbrauch, und sagen, kommt doch in die Gebetsstunde, wir rufen euch herbei in die Gebetsstunde. Ich werde sie zwar unter die Völker sehen, wir sind leider nicht eine Ortsgemeinde. Wir sind auch ein bisschen überall versagt, da in den nächsten Ortschaften rings um Gümligen herum, manchmal noch mit recht weitem Abstand. Aber nein, er ruft uns immer wieder her. Ja, ich werde sie aus den verschiedenen Ländern zurückführen. Wenn wir irgendwo mal verloren gingen, er kann uns zurückführen. Er wird das ganze Völkermeer durchforsten, die Wogen glätten oder niederschlagen, heisst hier. Um sein Volk aus den Völkern rauszuholen und sie wieder heimzuführen. Übrigens schön, der Vers 11. Er wird das Meer, er, Gott, plötzlich heisst es er. Irgendwie, was der Zacharia, vorher heisst es immer ich, und jetzt sagt er plötzlich, und er. Unser Gott. Er ist der Herr der Heerscharen. Der Er wird das Meer durchziehen mit Bedrängnis. Er wird die Völker bedrängen, dass sie die Juden müssen heilen. Und die Wellen des Meeres schlagen oder glätten, dass sie gehen können. Und alle Tiefen des Stromes werden versiegen oder austrocknen. Eine Erinnerung, ich habe euch schon durch das Rote Meer geführt, beim Auszug aus Ägypten. Mögt ihr euch besinnen, liebe Juden. Plötzlich ist das Wasser weg. Links und rechts Wassermauer, trockener Boden, habt ihr können. Und wenn ich euch heimführen will, kann ich das Gleiche machen. Ich werde die Tiefen des Stromes versiegen lassen. Stolze Assyrien wird gestürzt. Das Zepter von Ägypten muss weichen. Müssen nach Auila gehen. Und ich will sie stark machen in dem Herrn. Und sie werden wandeln in seinem Namen. Es ist wunderschön, dass der Zacharia das da so aufschreibt. Und plötzlich, ich weiß nicht warum, so eine Idee kam, habe ich gedacht, das ist ja wie eine Sinfonie. Was Gott alles Gutes will, das ist wie eine schöne Sinfonie. Was ist eigentlich eine Sinfonie? Eine Sinfonie ist ein mehrstimmiges, orchestrales Musikwerk. Die klassische Sinfonie hat 4 Sätze. Hier haben wir 8 von 5 bis 12, also doppelt so gut wie eine Sinfonie. Und bei einer Sinfonie ist oft der erste Ton vom ersten Satz gleich wie der letzte Ton vom letzten Satz. Zumindest ist es die gleiche Tonart. Oft ist es noch der gleiche Ton. Da habe ich gedacht, aha, was steht im Vers 5 und was steht im Vers 12? Und dann habe ich geschaut und dann heisst es da, sie werden sein wie die Helden, weil der Herr mit ihnen ist. Das ist Vers 5, der Anfang. Und der Schluss, und ich will sie stark machen in dem Herrn. Das ist der gleiche Ton. Ich bin mit ihnen. Ich will sie stark machen in mir. Sie werden sein wie die Helden, weil ich mit ihnen bin. Das ist eigentlich wunderschön. Und dann hat es mir plötzlich gefallen. Und ich denke, schön, dass wir in der Bibel ab und zu eine Sinfonie finden. Und ich werde das Haus Juda stärken. Und das Haus Josef erretten, werde sie heimkehren lassen, weil ich Erbarmen mit ihnen habe. Sie sollen sein, als hätte ich sie niemals verstoßen, denn ich, der Herr, bin ihr Gott und will sie erhören. Das ist auch so etwas Wunderschönes. Wenn ich ihnen vergebe, dann ist vergeben, als hätte ich sie niemals verstoßen. Das ist vorbei, das ist weg, das zählt nicht mehr. Ich werde mit ihnen sein, weil ich Erbarmen mit ihnen habe. Das ist noch interessant, dass er sagt, weil ich Erbarmen mit ihnen habe. Es ist auch trostreich für mich oder für uns. Es kommt nicht darauf an, wie gut das ich bin. Der Jesaja sagt, Gott redet, ich tilge deine Übertretungen um. Meinetwillen, nicht wegen dir, sondern wegen meinem Namen, weil ich es versprochen habe. Um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Du denkst vielleicht noch daran, manchmal und machst dir ein schlechtes Gewissen, Gott denkt nicht mehr daran. Im 5. Mose steht etwas ganz Besonderes. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist, nicht deshalb, weil du zahlreicher wärst als die Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwähnt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Also nicht, weil ihr gut seid, sondern ihr seid die Geringsten. Aber ich habe euch erwählt, weil der Herr euch liebte, und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hat, darum hat der Herr euch mit starker Hand heraufgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Interessant. Zählt für uns, wir haben im Neuen Testament verblüffende Parallelen. Das heiliges Volk im 2. Petrus 3,9, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Steht im Neuen Testament fast genau gleich. Oder nicht, weil er zahlreicher wird als alle Völker, sondern weil er einfach schwach und ein Gering seid Und im Korinther lesen wir, seht doch eure Berufung an, liebe Brüder, da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Schon mal der Eindruck gehabt, sei schwach, oder bist du eine Erwählte? Gott hat Schwache erwählt. Oder, wie es ganz am Schluss heisst hier, er hat uns rausgeführt aus dem Haus der Knechtschaft, lesen wir im Kolosser 1,13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Dank Gottes Barmherzigkeit muss ich nicht stark sein, muss nicht einmal gescheit sein, muss auch nicht schön sein und ich muss nicht reich sein. Ich darf einfach sein Kind sein. Das ist gewaltig. Wir dürfen einfach seine Barmherzigkeit haben. Und dann sollen wir die Liebeswerke tun, die er schon zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und jetzt kommen wir eben zu dem letzten Vers, oder? Und ich will sie machen, ich will stark machen in dem Herrn und sie werden wandeln in seinem Namen, spricht der Herr. Ja, genau. Wandeln in seinem Namen. Wer jetzt, habe ich gedacht, einen ganz guten Abschluss für meine Predigt und ich komme gerade zum Abschluss. Aber noch vier ganz schöne Sachen, oder drei, der letzte haben wir jetzt gerade gesehen. Einfach, um noch einmal zu zeigen, wie das Kapitel 10 die Güte von Gott zeigt. Sie sollen sein, als hätte ich sie niemals verstoßen. Denn ich, der Herr, bin ihr Gott und will sie erhören. Das macht mir Mut. Hey, ja, du hast Fehler gemacht. Ich habe Grund, dich links zu liegen. Aber mach ich nicht. Ich bin dein Gott und ich will dich erhören. Ihre Kinder werden es sehen und fröhlich sein und ihr Herz wird sich freuen im Herrn. Oh ja, beten wir darum, dass unsere Kinder sich auch freuen im Herrn. Ich will sie herbeirufen und sie sammeln, denn ich habe sie erlöst. Sie sollen so zahlreich werden, wie sie einstmals waren. Am Schluss geht noch so lang auf dieser Welt, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, bis alle die gerettet sind, die Gott retten will. Dann kommt er wieder. Und ich will sie stark machen in dem Herrn, und sie werden wandeln in seinem Namen, spricht der Herr. Wir wollen uns freuen an diesem wunderbaren Gott, ihm danken für all das Gute, das er für uns parat hat und uns gegeben hat. Und wollen uns stark machen durch ihn, in ihm, damit wir in seinem Namen wandeln können. Der Herr möge mit uns sein. Ich bete noch. Vater im Himmel, danke von ganzem Herzen für die Botschaft vom Zacharia, gerade von diesem Kapitel 10, der so stark auf deine Güte hinweist, was du wirklich willst. Ja, manchmal schickst du Gericht. Manchmal gibt es Zeiten, wo es etwas still ist von deiner Seite her. Aber eigentlich willst du uns einfach zum Denken anregen, dass wir wieder auf dich schauen, dass wir lernen, alles kommt von dir. Wir brauchen die Hilfe. Du machst uns stark. Du hast Erbarmen mit uns. Du wirst uns erhören. Und du wirst uns eines Tages heimführen zu dir. Hab Lob und Dank dafür, Herr, von ganzem Herzen. Amen.